Herzlich willkommen beim BNI Podcast mit Michael Mayer. Mit Tipps von Unternehmern für Unternehmer. Mit Erfahrungen aus der Praxis, wie Unternehmer nach der Philosophie, wer gibt, gewinnt, leben und dadurch mehr Geschäft und Umsatz machen. Lassen Sie sich inspirieren, wie Ihnen Kontakte und das richtige Netzwerk konkret weiterhelfen können.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Wer gibt, gewinnt. Mein Name ist Michael Mayer und wir haben heute keine Kosten und Mühen gescheut, um eine ganz besondere Person heute im Podcast zu haben. Hört sich bitte das an. Sie ist Vertrauensexpertin. Als Gründerin des World Trust Projects Funds erforschte sie Vertrauen weltweit. Dafür reiste sie in 9 Länder, interviewte 350 Personen und sprach mit den führenden Experten und renommierten Vertrauensforschern. Sie ist Deutschlands Vertrauensexpertin Nummer 1. Ich zähle einmal ganz auf, das ist ja wie Balsam auf der Seele, wo man halt die Person im Post kommt. Das ist ARD, ZDF, NDR, WDR. Sie wird vom Sat.1 Frühstücksfernsehen eingeladen, regelmäßig als TV-Psychologin und nicht nur diese Fernsehsendungen, auch ProSieben, Vox. Im Mai 2019 erschien ihr Bestseller Vertrauen kann jeder. Jetzt muss ich nochmal nachfragen, wie heißt das Buch genau? Sie sagen mir das gleich, oder?
Vertrauen kann jeder.
Vertrauen kann jeder im Knorr Verlag. Und es wurde eine erste Staffel abgedreht, für die TV-Serie Job Switch. Und das wird auf dem Fernsehsender Vox erscheinen. Mit einem riesen Applaus, meine lieben Zuhörer. Herzlich willkommen, Frau Eva Schulte-Austum, die Vertrauensexpertin. Ich freue mich heute wirklich schon auf dieses Interview, weil Vertrauen die Basis ist, um weit empfohlen zu werden. Ich mache jetzt BNI seit vielen, vielen Jahren und das Thema Vertrauen spielt eine Riesenrolle, um empfohlen zu werden. Frau Schulte-Austum, Sie werden empfohlen. Wie haben Sie selber Vertrauen geschaffen, dass Sie heute in ganz Deutschland über hunderte Male pro Jahr sprechen und auf der großen Bühne stehen? Was haben Sie getan, um dieses Vertrauen zu entwickeln?
Das ist eine verdammt gute Frage und die hat mir so noch nie jemand gestellt. Ich glaube, vor dem Hintergrund dessen, was ich in all meinen Reisen und in der Forschung herausgefunden habe, wenn ich das mal mit mir als Person in Verbindung bringe, sind es, glaube ich, drei zentrale Aspekte. Das eine ist Kompetenz. Also Vertrauen Menschen, die kompetent sind, die Wissen, Erfahrung und Fähigkeit mitbringen. Und meines Wissens, korrigieren Sie mich gerne, gibt es, glaube ich, in Europa niemanden, der sich mehr mit dem Thema Vertrauen auseinandergesetzt hat und für das Thema als Vertreter die Brücke zwischen Forschung und Alltag schlägt. Das Zweite ist das Thema, ich habe eine positive Absicht. Ich weiß, warum ich auf der Bühne stehe, warum ich Führungskräfte-Coachings mache, warum ich Menschen in Unternehmen begleite. Denn ich habe eine ganz klare Vision und die merken die Menschen. Die merken, dass es nicht darum geht, in welchen Sendungen ich überall war oder wo ich auf der Bühne gestanden habe oder wie viele Interviews ich gegeben habe. Ich arbeite mit Menschen und da ist völlig egal, ob jetzt da draußen am Unternehmen eine tolle Leuchtreklame klebt, die jeder von uns kennt, oder ob das ein kleiner Mittelständler ist. Mir geht es wirklich um die Menschen und das spürt man gegenüber. Es geht also um eine positive Absicht und passend zum Motto des Podcasts, wer gibt, gewinnt, ist meine Erfahrung. Mein Ziel ist immer, dass die Leute etwas mitnehmen aus den Vorträgen, aus den Coachings, aus den Trainings. Und meine Vision ist, ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen morgens motiviert aufstehen, in dem sie sich auf den Tag freuen, in dem sie sich trauen, Fehler zu machen und zu scheitern und wieder aufzustehen, in dem sich Menschen gegenseitig unterstützen und automatisch über sich hinauswachsen. Und wenn Führungskräfte und Mitarbeiter, ganz grundsätzlich Menschen, das verstehen und das spüren, was ich spüre, dann sind viele einfach sehr gerne bereit, gemeinsam ein Stück des Weges zu gehen. Und der dritte Aspekt, der vielleicht, ich habe so genau noch nicht bei meinen Kunden nachgefragt, aber dazu beiträgt, dass Menschen mir vertrauen und mich gerne weiterempfehlen, ist sicherlich Integrität. Wenn ich zu etwas Ja sage, dann brauche ich dafür auch keinen Vertrag. Dann halte ich mich daran. Also ein Wort ist ein Wort. Und es gibt so viele Menschen, die schnell Ja sagen und oftmals auch gar nicht böse gemeint, dann aber nachher ihre Zusage oder ihr Versprechen nicht halten, weil etwas dazwischen kommt. Und es passiert häufig, dass ich zu Dingen Nein sage. Nicht, weil ich keine Lust darauf habe oder weil ich die Veranstaltung nicht spannend fände, sondern meistens, weil mein Terminkalender so voll ist, dass ich schon sehr genau schaue, schaffe ich es denn innerhalb von 4 Stunden von Berlin nach Wien? Und wenn ich das nicht leisten kann oder damit rechne, dass ich vielleicht zu spät komme, dann sage ich eine Veranstaltung ab. Aus dem einfachen Grund, weil ich mein Wort halten möchte. Und ich glaube, das, was das alles vereint, ist, Vertrauen zu schaffen, ist keine Methode. Also wer jetzt hier den 5-Punkte-Plan erwartet und ab sofort vertraut ihm jeder, da muss ich Sie ein bisschen enttäuschen. Es gibt da keine Abkürzung und keinen Eintageskurs. Was wir sicherlich heute schaffen, ist, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was kann ich tun, damit mir Menschen gerne vertrauen und freiwillig Vertrauen schenken? Wie kann ich damit umgehen, wenn ich Menschen enttäusche? Und diese Situation positiv nutzen, um Vertrauen zu gewinnen und die Beziehung zu stärken, statt es zu verspielen. Und Integrität, also das zu tun, was man sagt, für die eigenen Werte einzustehen und vielleicht auch mal einen Auftrag abzulehnen, weil man innerlich spürt, der passt nicht zu mir oder die Haltung des Unternehmens widerspricht meinen eigenen Werten. Und ich habe schon manch einen Auftrag abgelehnt, der, ich sag mal so, ich hatte vor einigen Wochen eine Situation, die habe ich mit Kollegen geteilt und habe gesagt, sag mal, wie würdet ihr das machen? Extrem gut bezahlt. Ich sag mal so, das wäre, damit hätte ich gut ein halbes Jahr zu tun gehabt und hätte das ganze Jahr nicht mehr arbeiten müssen. Und ich habe es abgelehnt. Ich bin in die Auftragsklärung gegangen, ich habe mit dem Management-Team zusammengesessen, wir haben sehr genau darüber gesprochen, was die sich vorstellen und was die sich wünschen. Und am Ende des Tages habe ich mich bedankt für deren Zeit und auch für das Invest, genau zu beschreiben, wo stehen sie, wo wollen sie hin, um dann zu sagen, dafür bin ich nicht die Richtige. Und als ich die Story Kollegen erzählt habe, haben die gesagt, sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Weißt du, wie viel Geld? Und ich dachte, ja, weiß ich. Aber ich bin nicht käuflich. Und ich arbeite für Unternehmen, die ihre Mitarbeiter gut behandeln, die daran ein Interesse haben, dass Menschen sich entwickeln können und wachsen können. Und das können auch börsennotierte Unternehmen sein, die die Stakeholder im Blick haben. Wenn die aber nur noch den Fokus auf die Stakeholder haben und die Menschen im Unternehmen vergessen, dann sind das nicht die Partner, mit denen ich gemeinsam reisen möchte oder die ich mit einem guten Gewissen unterstützen kann. Und ich glaube, manchmal ist es einfach wichtig, auch Nein zu sagen.
Das ist ja schon der schönste erste Tipp in diesem Podcast für alle Zuhörer, weil ich stelle es auch immer wieder bei uns im Netzwerk fest, wo dann der eine oder andere einen Auftrag übernimmt und eigentlich gar kein Spezialist dort ist, aber einen den anderen zufriedenstellen möchte, anstatt einfach zu sagen, nein, da bin ich kein Spezialist oder nein, ich habe keine Zeit oder nein, ich bin ausgebucht und dann Kompromisse eingehen, die ihnen Glaubwürdigkeit und Vertrauen kosten. Ich habe das schon so oft gesehen und versuche immer zu sagen, ein Nein ist ein vollständiger Satz und auch Nein zu sagen, wenn es nicht funktioniert. Man macht vielleicht den einen Auftrag, aber im Großen und Ganzen schadet es der Reputation beziehungsweise auch man verliert Vertrauen, das vielleicht aufgebaut wird oder dass man einfach Vorschussvertrauen hat. Und Sie sprechen mir das aus der Seele, aber bevor wir haben ein paar Punkte jetzt aufgeschrieben, ich habe schon so schöne Fragen, die mir gerade eingefallen sind. Aber jetzt ist es so, wir kennen uns ja gar nicht, oder? Wir sehen uns heute das erste Mal.
Tatsächlich.
Jetzt, wie bekommen wir so viel Vertrauen zueinander, dass wir sagen, wir wären Best Buddies? Was muss da passieren? Wie oft passiert es, dass man irgendwo wen trifft, wo man sagt, hey, wahnsinn coole Person, aber man kennt sich einfach nicht. Was muss passieren, dass man sagt, wir können echt gut zusammenarbeiten, beziehungsweise wir könnten uns echt weiterhelfen gegenseitig. Was muss passieren, dass das passiert?
Das allererste ist eine wertschätzende, respektvolle Haltung. Also freundlich zu sein, zuvorkommend zu sein. Das sind so ganz einfache Klassiker wie jemandem die Tür aufzuhalten, jemandem in den Mantel zu helfen. Und zwar sowohl Männern als auch Frauen. Ich mache da keine Unterschiede. Oder divers. Grundsätzlich einfach freundlich zu sein und einen Blick dafür zu haben, wo braucht jemand Hilfe. Und nicht darauf zu warten, dass man selber um Hilfe gebeten wird, sondern sie aktiv anzubieten. Ja, das, finde ich, ist das Allererste. So wirklich einfache Kleinigkeiten, die im Alltag aber oft meiner Erfahrung nach nicht immer so gut funktionieren. Ungeteilte Aufmerksamkeit. Wenn wir mit jemandem sprechen, dann bitte nicht das Handy in der Hand und noch eben unterm Tisch eine WhatsApp oder eine SMS tippen oder den Laptop auf den Knien, während wir telefonieren. Also wenn wir Menschen begegnen, dann bitte mit 100% unserer Aufmerksamkeit. Und das ist eigentlich so leicht. Und wie oft erleben wir es doch, dass wir irgendwie mit Kollegen, mit Kunden, mit der Familie zusammensitzen, essen und das Handy liegt auf dem Tisch.
Ja, Sie haben vollkommen recht. Und es ist spannend, ich habe das von unserem Gründer, vom Ivan Meisner, in einer Geschichte gehört, wo er den Richard Branson getroffen hat. Und der hat ihn dann eingeladen zu einer Veranstaltung. Und da war sein Sohn dort, den Ivan Meisner, sein Sohn. Und er hat gesagt, das hat ihm so fasziniert, wo der Richard Branson, ein erfolgreicher Unternehmer, sich in dem Gespräch nur auf seinen Sohn fokussiert hat. Da waren 10 Leute, die wollten mit dieser berühmten Persönlichkeit sprechen, aber der hat sich nur auf den fokussiert, auf den Sohn. Und ich glaube, das ist schon der nächste Tipp. Und es ist eigentlich simpel, aber trotzdem, glaube ich, schwer zu machen. Einfach sagen, ich bin bei dem, der mir gegenübersteht. Ohne Handy, ohne links und rechts schauen, ohne über den seine Schulter zu schauen. Das ist ein perfekter Tipp. Sie haben noch was angesprochen, Frau Schulte Austum. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Sie machen immer noch Dinge, wo sie keinen Vertrag brauchen. Würden Sie sagen, dass die Handschlagsqualität in der Wirtschaft oder grundsätzlich in der Menschheit, dass das einfacher wird, auf Handschlagsqualität noch was zu machen, oder wird das schwieriger?
Mein Eindruck ist, es wird schwieriger, weil unsere Gesellschaft sich verändert. Durch die Digitalisierung wird alles sehr schnell. Und das Vertrauen ist hier in Europa in den letzten Jahren in die Gemeinschaft, in die Mitmenschen, in die Politik nicht unbedingt gestiegen, um das mal nett zu formulieren. Und letztendlich, der Vertrag ist eine Form von Kontrolle. Und wenn man sich das mal ganz genau klar macht, dann braucht man den Vertrag eigentlich erst, wenn es schon zu spät ist. Und dann das einzufordern, was im Vertrag steht, kostet beide Seiten enorm viel Zeit, Energie und meistens auch Nerven neben Geld. Ich finde es nicht verkehrt, Verträge zu haben. Ich finde es aber noch wichtiger, eine Haltung zu haben, die da heißt, wenn wir uns hier auf etwas einigen, dann reicht prinzipiell auch der Handschlag.
Das ist sehr schön. Wenn Sie sagen, Verträge sind da, um Kontrolle zu haben, finde ich das perfekt. Kostet auch Zeit und Energie, Verträge zu machen, sind auch notwendig. Wie machen Sie das persönlich in Ihrem Geschäftsleben? Wann gibt es wirklich nur den Handschlag? Was muss da passieren dafür? Weil wir zwei kennen uns nicht. Ich nehme an, wir haben einen Vertrag. Ich weiß es gar nicht, weil das bei mir die Mitarbeiter machen. Aber mir gefällt es total gut, sich den Hand drauf zu geben und sagen, das haben wir jetzt ausgemacht. Wie gehen Sie damit um? Wann ist Handschlagsqualität bei Ihnen angebracht und wann sagen Sie, lieber einen Vertrag? Was ist Ihre Messlatte dafür?
Eine total gute Frage. Da ich mehrere Mitarbeiter beschäftige und die sich um das Organisatorische kümmern, ist es schon gut, Verträge zu haben, wo aber, und dann ist die Frage, wie lang ist so ein Vertrag? Ich glaube, mein aktueller Vertrag hat irgendwie 2 Seiten, wo wirklich die wichtigsten Dinge drinstehen. Stichwort, wenn ich auf der Bühne stehe, was für ein technisches Equipment brauche ich? Was passiert im Krankheitsfall? Da ist auch das Honorar aufgelistet. Aber dieser Vertrag ist auf das Allernötigste reduziert. Da stehen dann so Dinge drin, was ist der Veranstaltungsort? Wann findet der Vortrag oder die Keynote statt? Wer sind die Teilnehmer? Also letztendlich hat der Vertrag für mich die Funktion, nochmal alle wichtigen Daten für alle Beteiligten auf den Punkt zu bringen. Ort, Zeit, Datum, Inhalt, Zielgruppe. So, das ist es eigentlich. Und ich weiß nicht, ob Sie schon mal die AGBs von, die neuen AGBs von Google oder von Spotify oder von Apple kurz bestätigt haben. Ich glaube, wenn man die aktuellen AGBs von Apple ausdrucken würde, wäre man bei über 100 Seiten PDF. Also das ist ja auch eine Art von Vertrag. Die Frage ist immer, wie viel brauchen wir wirklich? Und ich persönlich hinterfrage immer, was ist wirklich notwendig? Denn es geht weder um nur Vertrauen noch um nur Kontrolle. Es geht nicht um dieses Entweder-Oder, sondern um das Sowohl-als-auch. Wie viel Kontrolle, wie viel Sichtbarkeit oder Transparenz ist wirklich notwendig, damit beide Seiten ein gutes Gefühl haben? Und für mich hat ein Vertrag vor allen Dingen einen Transparenzcharakter. Dass für alle Beteiligten, alle, die an einem Projekt arbeiten, wenn es zum Beispiel eine große Konferenz ist, dass für alle klar ist, wer ist der Redner, zu welchem Thema spricht er, wann kommt er, wann ist Technikcheck, wer ist die Zielgruppe, wie lange dauert der Vortrag, gibt es Zusatzmaterial? So, das ist für mich die Art und Weise, wie ich Verträge einsetze.
Das machen Sie, wenn Sie auf der Bühne stehen. Machen Sie noch andere Dinge, wo Sie sagen, geben wir uns die Hand drauf und das passt?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel keine Coaching-Verträge. Und da weiß ich auch, dass es viele meiner Klienten manchmal irritiert, die mit anderen gearbeitet haben, die dann sagen, aber was ist denn, wenn ich einen Termin kurzfristig absage? Meine Haltung, ich gehe davon aus, wenn Sie den Termin kurzfristig absagen, dann haben Sie einen guten Grund. Und ich merke, dass es manch einen irritiert. Für mich ist es eine Art von Invest in die Beziehung. Denn ich habe deutlich mehr Anfragen, als ich selber machen kann. Und ich wähle meine Klienten sehr gewählt aus, nach verschiedenen Kriterien. Da, wo ich glaube, dass ich wirklich die bestmögliche Unterstützung bieten kann. Und wenn ich das Gefühl habe, dafür bin ich nicht Experte, dann empfehle ich auch total gerne Kollegen oder Kolleginnen. Wohlgemerkt, ohne dafür eine Provision zu nehmen, was auch in der Coaching-Branche offensichtlich unüblich ist. Also ich werde dann immer wieder, ich werde immer wieder von Kollegen gefragt, okay, wie viel Provision bekommst du? Und ich bin jedes Mal wieder überrascht und denke so, gar keine. Ich bringe Menschen zusammen, wo ich überzeugt bin, dass die einander gut tun und dass der Coach dem Klienten bestmöglich helfen kann. Ich habe keine Agentur, das ist ein anderes Geschäftsmodell. Aber wenn ein Kollege und ein Kunde glücklich sind, dann ist das doch eine Win-Win-Situation.
Also perfekt, also es spricht mir aus dem Herzen, unser wichtigster Kernwert ist, wer gibt, gewinnt. Und ich sage immer, dass das Leben hat sehr gut mit mir gemeint. Und es war nicht immer so, aber irgendwo denken wir manchmal, derzeit kommen so viele Möglichkeiten und Chancen auf mich zu. Ich sage, warum habe ich das und der andere hat es nicht? Und meine Theorie ist, ich helfe einfach vielen Leuten, ich helfe einfach Leuten gerne weiter. Das mache ich wirklich gerne. Es gibt nichts, was zu groß oder zu klein ist, wo ich sage, da möchte ich gerne helfen. Und darum kriege ich auch Dinge zurück, die vielleicht der andere nicht sieht. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück auf ein anderes Thema. Das ist faszinierend, weil Sie sind mittlerweile in der super komfortablen Lage, Dinge abzulehnen oder sich auszusuchen. Habe ich das richtig verstanden?
Absolut.
Das ist ja schon mal schön, wenn man das hat. Jetzt spulen wir die Zeit zurück. Wie war denn das am Beginn? War das immer schon so?
So die Frage, wo setze ich meinen Beginn?
Beginn war, wie Sie die erste Honorarrechnung gestellt haben. Wo Sie das erste Mal eine Rechnung gestellt haben. Wie war das damals? Sind Ihnen die Leute die Tür schon eingelaufen damals? Oder war es einfach am Anfang so, ui, wo kriege ich meine Kunden daher?
Ich überlege gerade, ich glaube, dazu muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe 3 Jahre lang in einer Unternehmensberatung gearbeitet und dort den Coaching-Bereich aufgebaut. Und als ich das Unternehmen verlassen habe, habe ich natürlich auch allen Klienten Bescheid gesagt und habe sie an einen Kollegen übergeben wollen. Viele wollten das nicht, weil Coaching ist eben auch eine Vertrauenssache. Und der Kollege war sehr gut ausgebildet, sehr charmant, kompetent. Also so, dass ich auch wirklich ein gutes Gefühl hatte. Das war nicht, das ist eine Notlösung, sondern ich weiß, die Klienten sind da gut aufgehoben. Und viele von denen haben nicht weitergemacht. Und 2 haben direkt gesagt, okay, wir arbeiten mit ihnen weiter. Darauf meine Antwort, das geht nicht, denn ich verlasse das Unternehmen, ich wechsle zu einem anderen und ich kann keine Klienten mitnehmen. Und dann sagte einer von, also Personalleiter eines sehr großen mittelständischen Unternehmens, sagt, Frau Schulte, ich habe das schon mit Ihrem Chef geklärt, natürlich können Sie. Und ich, wie? Naja, Sie haben schon eine Steuernummer, oder? Und ich, Sie sind doch selbstständig, oder? Ich war 25. Also Sie wissen schon, wo das Finanzamt in Münster ist? Und ich, ja. Ich rufe Sie am Montag an, bis dann haben Sie eine Steuernummer und dann regeln wir alles. Und das war nicht geplant, mein Start in die Selbstständigkeit. Also ich habe dann in ein neues Unternehmen gewechselt. Da stand auch im Vertrag, weil das Unternehmen das wollte, dass ich parallel meine Selbstständigkeit auf- und ausbauen darf. Und so habe ich einen Vollzeitjob gehabt und wenig Urlaub gemacht. Und an meinen Urlaubstagen und an den Tagen, wo ich Überstunden ausgleichen konnte, Coaching, Beratung, Training gemacht. Und insofern, zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Website. Ich hatte 4 Jahre keine Website. Wofür hätte ich sie gebraucht? Also ich hatte ja einen festen Job und die Nachfrage wurde immer größer. Und irgendwann habe ich dann angefangen, wirklich auch Kollegen aus dem Umfeld zu empfehlen, dann auf Netzwerkveranstaltungen zu gehen und zwar nicht, um selber Kunden zu gewinnen, sondern um zu verstehen, wer in meinem regionalen Umfeld könnte denn von mir Klienten übernehmen, wenn ich sie selber nicht betreuen oder begleiten kann. So, das war meine Haltung. Also ich bin da schon hingegangen mit der Haltung, wie kann ich meine Klienten glücklich machen und gleichzeitig meiner Branche was Gutes tun? Denn, ich meine, das wissen wir, glaube ich, alle, Coaching ist leider immer noch kein geschützter Begriff. Und es gibt großartige Kollegen, die ich wirklich von Herzen gerne empfehle. Und es gibt sehr fragwürdige Personen und Persönlichkeiten in der Branche, die leider manchmal mit ihrer Arbeit den Ruf der ganzen Branche in Verruf bringen. Und der größte Feind eines guten Trainers, Coaches, Beraters, und hier sind Frauen natürlich genauso mit gemeint, sind schlechte Coaches, Trainer und Berater. Das Beste, was wir tun können, ist, uns gegenseitig zu empfehlen, wenn wir wissen, dass ein Kollege, eine Kollegin einen sehr guten Job macht.
Es ist nämlich ganz spannend, wie Sie das jetzt erzählen. Das heißt, Sie haben gleichzeitig gearbeitet in einer Festanstellung und haben sich selbstständig gemacht. Wann haben Sie dann die Entscheidung getroffen, zu sagen, ich gebe den sicheren, unter Anführungszeichen, Job auf und schmeiß mich in die Selbstständigkeit? Was war der Auslöser?
Die Entscheidung getroffen habe ich 2016. Der Auslöser war, seit ich 16 bin, beschäftige ich mich mit dem Thema Vertrauen. Vorwiegend aus wissenschaftlicher Sicht. Das habe ich mein komplettes Studium gemacht. Also ich habe Wirtschaftspsychologie, Management und Führung studiert, im Bachelor und im Master. Und ich hatte immer den Traum, ich möchte wirklich verstehen, wie Vertrauen funktioniert und dieses Wissen anderen Menschen zur Verfügung stellen, damit sie das Leben führen und die Beziehung führen, die sie sich wünschen und die sie glücklich machen, beruflich und privat. Und ich habe sehr schnell Karriere gemacht, wie man so schön sagt. Und mit jedem Karriereschritt, also mit jedem Schritt auf der Leiter nach oben, war das schwieriger, den Absprung zu bekommen. Und 2016 habe ich dann einfach gemerkt, wenn ich jetzt nicht springe, dann werde ich vielleicht nie springen. Und manchmal ist das ja auch gut. Ich habe meinen Job geliebt. Ich habe die Arbeit ich habe für eine große Versicherung im Bereich Coaching, Personalentwicklung gearbeitet. Ich habe super spannende Projekte begleitet, tolle neue Dinge für das Unternehmen aufgebaut, also zum Beispiel die komplette Führungskräfteentwicklung neu konzipiert von der Pike auf, wir hatten anfangs 2 Tage und sind dann auf 10 Tage hochgegangen, wirklich eine ganz umfassende Ausbildung. Es hat super viel Spaß gemacht und manchmal ist es ja dann doch so, dass es Dinge gibt, die einem noch wichtiger sind und dass ich heute beides vereinen darf, also meine Leidenschaft für das Thema Vertrauen und für Organisationsentwicklung und für Führung, also Menschen beizubringen, wie schaffe ich einen Raum, eine Vertrauenskultur, in der Menschen morgens freiwillig aufstehen, begeistert zur Arbeit gehen, ihre Kompetenzen und Talente einsetzen können, über sich selbst hinauswachsen, andere gerne unterstützen und am Ende des Tages zufrieden nach Hause gehen. Das ist für mich ein Das ist für mich Erfolg, das zu tun, was ich liebe, etwas Sinnstiftendes für andere zu tun und da ganz viele tolle Menschen, Orte, Räume kennenzulernen und die Welt zu entdecken.
Schön gesagt. Zwei Dinge sind mir aufgefallen. Das erste, Sie haben meine Frage nicht ganz beantwortet. Was war der Auslöser, dass Sie gesagt haben, und jetzt gehe ich an? Erzähl mir mal nachher, weil das ist für viele ein spannendes Thema, die diesen Podcast hören, die sagen, hey, ich bin da gerade in den Zwischenraum. Wann mache ich das? Was war der Auslöser? Ich gesagt, die große Bühne oder ich will einfach meine Zeit selber einteilen oder einfach, keine Ahnung, ich weiß nicht, was es war.
Ich weiß es und ich zögere gerade, wie ehrlich ich an dieser Stelle sein möchte.
Alles klar, ich lasse sie auch. Also bitte. Es tut mir leid, wenn ich wollte sie nicht auf die...
Nee, völlig in Ordnung. Und ich gebe jetzt den Zuhörern hier einen Vertrauensvorschuss und setze darauf, dass sie diese Informationen gut behandeln. Der Auslöser war, dass ich meinen Job geliebt habe. Die Arbeit mit meinen Klienten, mit den Führungskräften, mit den angehenden Führungskräften. Und dass ich in dem System immer stärker den Wertekonflikt gespürt habe. Nicht mit dem gesamten System, sondern mit einer konkreten Person. Und ich gemerkt habe, dass das, was hier von mir erwartet wird in meinem alten Job, so dermaßen gegen das verstößt, an das ich glaube, dass ich gemerkt habe, das geht nicht. Und dass ich weder für diese Ziele eintreten möchte, noch Menschen mit dieser Haltung unterstützen. Und das war der, ich sag mal, das war der letzte Tropfen, der für das Fass wichtig war, um zu sagen, so, und jetzt springe ich aber.
Aber Sie haben es jetzt sehr schön formuliert. Am Ende des Tages ist Ihre Wertewelt nicht mehr die gewesen oder beziehungsweise ist mit Ihren Werten nicht übereingestimmt. Und wie oft passiert es, wo man dann vor einer Entscheidung steht und sagt, okay, auf was höre ich? Und ich glaube, Sie haben dann auch wie ein Bauch gehört und gesagt, das ist genug für mich, da muss ich nicht mehr, da will ich nicht mehr. Wie oft geht es Menschen so, die Dinge tun, wo sie einfach nicht dahinter stehen? Und was machen Menschen, die nicht hinter einer Sache stehen? Wie performen die? Was würden Sie sagen?
Im besten Falle machen die Dienst nach Vorschrift.
Und es ist ja, glaube ich, für keinen der Beteiligten gut, Dienst nach Vorschrift zu machen. Spannend.
Also ich käme nie auf die Idee, Dienst nach Vorschrift zu machen, weil ich meinen Job immer geliebt habe und die Arbeit mit den Menschen. Und ich habe bis zum letzten Tag meinen Job sehr gewissenhaft gemacht und ich hätte gute Gründe gehabt, um, wie sagt man so schön, nein, ich hätte nicht nur gute Gründe gehabt. Es gab sogar Menschen in meinem Umfeld, die mir geraten haben, zum Arzt zu gehen und den berühmten gelben Schein sich abzuholen. Und ich bin total dankbar, dass ich es nicht gemacht habe, denn mit Bekanntgabe meiner Kündigung wurde das Umfeld sehr unbequem. Mit allem, was dazu gehörte. Und da gab es auch nach der Kündigung viele Vertrauensbrüche. Also, und ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, was für ein Mensch will ich sein? Welche Spuren will ich hinterlassen? Wie sollen mich die Leute im Unternehmen in Erinnerung behalten? Und da habe ich offensichtlich einen sehr guten Job gemacht, denn ich stehe noch mit vielen von damals in Verbindung. Und das ist sehr schön zu sehen, dass es sich gelohnt hat, für das einzustehen, an das ich glaube, an meine eigenen Werte, nämlich, dass man fair, respektvoll, auf Augenhöhe mit Menschen umgeht und dass es viel schöner ist, zu geben, als zu nehmen.
Ich glaube, ich weiß nicht, das ist meine Annahme jetzt, der Moment war sicher nicht einfach für Sie. Wenn Sie zurückschauen, war es die richtige Entscheidung?
Aber sowas von. Es war die mit Abstand beste Entscheidung meines Lebens.
Liebe Zuhörer, ihr hört es an der Stimme. Die hat es jetzt gerade um ein paar Oktaven nach oben verschoben und die Energie habe ich richtig gespürt. Wie oft passiert es, wenn man vor so Entscheidungen steht, sage ich, soll ich das weitermachen, was mir Schmerz bereitet, wo ich nicht mehr dahinter stehen kann? Und ändere ich das? Und ich glaube, das liegt immer in der eigenen Verantwortung. Ein bisschen Mut braucht man auch dafür. Aber spannend, was sich danach verändert. Mir ist mir noch aufgefallen. seit sie 16 sind, beschäftigen sich mit dem Thema Vertrauen. Ich kenne ganz wenig 16-Jährige, die das machen. Was ist die Geschichte dahinter? Das ist ja auch außergewöhnlich. Ich meine, das ist wahrscheinlich ihre Berufung und es ist auch eine andere. Aber mit 16 habe ich mich nicht mit dem Thema Vertrauen beschäftigt, da waren andere Dinge für mich wichtig, das weiß ich noch.
Ich habe mich auch nicht ausschließlich mit dem Thema Vertrauen beschäftigt, aber es hat für mich eine wesentliche Rolle gespielt. Der Grund ist der, warum die allermeisten sich mit Vertrauen beschäftigen. Ich habe mich damals damit beschäftigt, weil ich gemerkt habe, dass ich keins habe, weder in mich noch in andere, noch irgendwie in das Leben. Und der Auslöser war damals traumatische Erfahrungen in der Kindheit, die mich sehr beeinflusst haben und die mich auch sehr beeinträchtigt haben. Und ich habe gemerkt, irgendwie kriegen alle gerade ihr Leben auf die Reihe, nur gefühlt ich nicht. Und ich bin sehr sicher, wenn ich heute die Menschen von damals fragen würde, dann gab es viele, die in dem Alter nicht das Gefühl hatten, so richtig orientiert zu sein, die sich lost gefühlt haben. Ich jedenfalls hatte das Gefühl, mir geht es ganz alleine so. Und ich bin damals, also ich komme noch aus der Generation, da gab es noch die D-Mark. Ich wollte das unbedingt lernen. Also ich hatte irgendwann hatte ich ein Gespräch mit einer Freundin, die auch deutlich älter war als ich. Und aus diesem Gespräch habe ich mitgenommen, oh, ich glaube, das, was mir fehlt, ist Vertrauen. Ja, aber wie lernt man das eigentlich? Und Google, ja, es gab das Internet, aber wir hatten zu Hause noch keins. Ich war 16. Internet gab es bei uns, da war ich 18. Also habe ich das gemacht, was für mich am nahesten lag. Ich bin in die örtliche Bücherei, habe in dem Computersystem nach Vertrauen gesucht, habe mir alle möglichen Bücher zusammengesucht und habe 10 Pfennigstücke in den Kopierer geschmissen, um diese Seiten zu kopieren und die alle schön abgeheftet, wie man das so macht mit 16. Heute würde man Online-Ordner anlegen. Und so habe ich einfach ganz, ganz viel gelesen und bin in das Thema eingetaucht. Und das Spannende für mich war, je mehr ich gelesen habe, desto mehr Fragen tauchten auf. Also anstatt viele Antworten zu finden, ich habe auch Antworten gefunden, tauchten aber viel mehr Fragen auf. Sowas wie, ist Vertrauen eigentlich angeboren oder ist das erlernt? Kann man Vertrauen wiedergewinnen, wenn man es komplett verloren hat? Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Urvertrauen und Grundvertrauen? Wonach kann ich eigentlich beurteilen, ob ich jemandem vertrauen kann? Gibt es da so eine innere Checkliste? Wie gehe ich damit um, wenn ich verletzt werde, wenn ich enttäuscht werde? Und je mehr ich über die Jahre, also auch im Studium, dann schon im ersten Job gelesen habe, irgendwann war es dann meistens Forschung auf Englisch, weil die allermeiste Forschung in dem Bereich, in der Sozialforschung, ist auf Englisch. Da gab es immer noch mehr Fragen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, so, eigentlich müsste ich jetzt mal selber losreisen und Menschen fragen, die wissen, wie das funktioniert. Und die Forschung zeigt eben auch, in welchen Ländern das zwischenmenschliche Vertrauen sehr hoch ist. Wenn wir
jetzt,
etwas
jetzt, bin ich, jetzt, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Wo funktioniert das am besten mit dem Vertrauen?
Also ganz oben auf dem Treppchen sind in der Regel die skandinavischen Nachbarn. Also Norwegen, Dänemark, Schweden. Die sind in puncto Vertrauen echte Weltmeister und teilen sich. Alle 4 Jahre gibt es eine große Erhebung, eigentlich immer das Treppchen. Es ist nur die Frage, wer ist gerade ganz oben. Darüber hinaus, also das Panel, auf das ich mich bezogen habe, war der aktuelle Stand von 2016, weil da habe ich gekündigt und bin angefangen, um die Welt zu reisen. Da waren auch die Niederlande ganz weit oben. Die Schweiz, auch Österreich. Also Österreich stand damals ein Stückchen vor Deutschland. Und wenn man sich die Grundgesamtheit anschaut, der Länder, die untersucht werden alle 4 Jahre im World Value Survey, also die weltweite Wertestudie, wo Vertrauen ein wesentlicher kleiner Aspekt ist, da gibt es in etwa 100 Länder, die in puncto Vertrauen gerankt werden. Und Deutschland liegt regelmäßig so ungefähr auf Platz 20. Das ist jetzt nicht, ich sag mal, Champions League, ist aber auch nicht Kreisklasse. Was mich natürlich dann interessiert hat, war, was machen die Länder, in denen das zwischenmenschliche Vertrauen höher ist und in denen die Menschen in der Regel auch glücklicher sind? Was machen die anders? Was können wir von denen lernen? Und da gibt es durchaus einige Dinge, die wir hierzulande uns von Menschen in Schweden, Dänemark, Norwegen abschauen können.
Bring it on, bring it on. Was sind die ersten zwei, drei Dinge? Was ist es?
Das, was mich am allermeisten beeindruckt hat, ist eine Geschichte aus Schweden. Dort habe ich den Roger Johansen, ehemaliger internationaler CEO eines großen internationalen Konzerns, getroffen, ihn interviewt und er sagte, also der Grund, warum wir hier in Schweden so viel Vertrauen haben, ist, dass Respekt für uns ganz groß geschrieben wird. Dann wollte ich natürlich wissen, woran man das denn merkt. Und er sagte, das ist eigentlich ganz einfach. Das größte Kompliment, was du einem Schweden machen kannst, ist ihm zu sagen, du bist ein totaler Durchschnittstyp. Und ich, Moment, das ist ein Kompliment. Also hierzulande würde man dafür eher eine dicke Lippe riskieren oder auch eine hochgezogene Augenbraue. Und er sagte, nee, bei uns ist jemandem zu sagen, du bist Durchschnitt, ein totales Kompliment. Und das hat mich natürlich neugierig gemacht. Warum ist das so? Und Roger sagte, es ist eigentlich ganz einfach. In Schweden, aber auch in Dänemark und in Norwegen herrscht das Jante-Gesetz. Kein Gesetz im rechtlichen Sinne, sondern eher eine soziale Norm, die besagt, niemand ist besser, niemand ist schlechter, wir sind alle gleich. Also Schweden, anders als die Menschen in Österreich oder auch in Deutschland, Schweden sind sehr auf das Allgemeinwohl fokussiert. Und sie haben eine kollektivistische Gesellschaft, da ist das Wir wichtiger als das Ich. Und das führt dazu, dass sowohl beruflich als auch privat akademische Titel wie Doktor, Professor, Magister, all das, Master, dass das völlig irrelevant ist. Das steht weder auf Visitenkarten noch an irgendeinem Türschild oder im Personalausweis, weil das einfach nicht interessiert. Da begegnet man sich als Menschen und da kann es durchaus sein, dass man Tür an Tür mit einem hochdotierten Professor wohnt und das einfach nicht weiß, weil es keine Sau interessiert. Fand ich super charmant. Es gibt aber eine Ausnahme, denn wenn die Schweden oder Norweger tatsächlich international unterwegs sind, vor allen Dingen, wenn sie nach Österreich, in die Schweiz oder nach Deutschland reisen, dann haben sie Visitenkarten, auf denen ihre Titel stehen, weil das für die Menschen in den Dachstaaten offensichtlich wichtig ist.
Es ist spannend, dass Sie das sagen. Bei uns in Österreich gibt es ja Titel. Wir sind ja die Titelkaiser. Oberbaurat, Hofrat, Sektionalrat, was auch immer. Und es ist wichtig, dass es auf der Karte steht. Glaubt man, Glaubwürdigkeit zu bekommen? Ich finde es immer cool. Ich bin ein passionierter Saunageher. Jetzt outen da. Ich gehe unheimlich gerne in die Sauna. Und witzigerweise in der Sauna, nicht witzigerweise, sind alle nackt. Du weißt nie, wer drinnen sitzt. Und es kommen immer die spannendsten Gespräche zustande, weil du nicht einordnen kannst. Ich finde das immer klasse, weil du hast nichts, also du hast nichts am Körper, du hast kein Namensschild, keine Visitenkarte, kein Sakko, kein Hemd, kein Mercedes, kein was auch immer, wo du einordnen kannst, sondern ist alles gleich spannend. Sind die Leute glücklicher in Schweden, Norwegen, Dänemark, ja. Finnland?
Also nach dem World Happiness Report sind die Skandinavier in puncto Glück immer ganz weit oben. Auch da wechseln sich die Dänen, die Schweden, die Norweger und manchmal eben auch, je nachdem, welche Studie man gerade heranzieht, auch die Menschen in Bhutan ab. Ein wesentlicher Aspekt, und das habe ich von Mike Wiegen gelernt, dem international bekannten Bestseller-Autor, Autor von Hügge und Lücke und Gründer des Happiness Research Institutes in Kopenhagen in Dänemark. Er sagt, der Grund, warum die Dänen so glücklich sind, der wichtigste Grund ist das hohe Vertrauen in die anderen Menschen. Denn wir Menschen sind soziale Wesen. Wir brauchen Beziehungen, gute Kontakte zu anderen, beruflich und privat, um glücklich zu sein. Und da, wo ein hohes Vertrauen herrscht, da gibt es eben bessere, innigere, vertrauensvollere Beziehungen, die sich positiv auf das Zufriedenheitslevel, gerne auch Glück genannt, auswirken.
Ich freue mich ja schon, liebe Zuhörer, die Frau Eva Schulte-Austum wird bei uns auf der DARCON sprechen, auf unserer Jahreskonferenz und das ist so ein schönes Thema, weil es so gut zu uns passt. Wer sich noch nicht angemeldet hat, jetzt ist die Zeit dafür. Dort wird sie persönlich auftreten und wird die Massen begeistern. Das gefällt mir einfach. Das wird einfach cool werden. Also mir gefällt das richtig gut, weil warum sprechen wir so oft von Vertrauen? Und wenn ich mir überlege, ich komme aus Österreich, wie oft ist da Misstrauen da? Und Misstrauen dem anderen, macht er das, sagt er das, hält er das ein, Verträge werden geschlossen. Und am Ende des Tages trägt es nicht zum Glücklichsein bei. Und man fühlt sich einfach nicht gut. Wenn man den Vorschussvertrauen gibt oder wenn man offen auf Leute zugeht, wird man glücklicher. Kann man das so einfach ableiten? Oder ist es nur zu einfach, was der Michael Meyer sagt?
Ich würde ein differenziertes, es kommt drauf an. Also ich bin zwar Vertrauensforscherin und ich bin ein großer Verfechter von Vertrauen, aber nicht von blindem Vertrauen, sondern von klugem Vertrauen. Blindes Vertrauen ist, ich vertraue allem und jedem und ich vertraue dem Händler auf der Straße, der mir eine Rolex für 500 Euro anbietet. Ich glaube, das ist jetzt nicht die beste Idee. Ich bin ein Verfechter vom klugen Vertrauen. Das heißt, sich bewusst zu sein, welche Aspekte machen einen Menschen vertrauenswürdig, beruflich und privat. Das sind die gleichen Aspekte, die gleichen Werte, die dahinter stecken. Und dann zum Vertrauen, Beispiel? Zum Beispiel Verschwiegenheit, Ehrlichkeit, Respekt, Transparenz, Aufrichtigkeit, Unterstützung, Empathie und Neutralität. Und ohne jetzt zu viel zu verraten, aber die wesentlichen Punkte, was wir in puncto Vertrauen im Alltag besser machen können, wie wir Vertrauen gewinnen und sogar Fehler machen können, ohne Vertrauen zu verspielen. Die gibt es in komprimierter Form nochmal beim BNI-Vortrag in Berlin.
Wow, schön gesagt, schön zusammengeführt. Ich könnte wirklich eine Stunde lang weiterreden, weil wir haben einfach einige Themen nur berührt und ich glaube, das Thema geht so viel tiefer und ist so ein wichtiges Thema, weil es einfach das Zusammenleben einfach besser macht. Freue mich, Sie auf der DarkCon bei uns zu haben. Ich hoffe, für den Zuhörer war das eine oder andere dabei. Wir haben noch am Ende, stelle ich einen Fragen-Wordrap und ich würde Sie bitten, wenn Sie einfach kurz und prägnant darauf antworten. Ist das okay für Sie?
Absolut.
Wunderbar. Diesen Fehler hätte ich mir sparen können.
Ich hätte viel erkündigen sollen und mich selbstständig machen und das tun, was ich liebe und woran ich glaube.
Geld bedeutet für mich
Möglichkeiten.
Dieses Ritual habe ich.
Yoga.
Darauf kann ich nicht verzichten.
Kaffee.
Die Zukunft in Deutschland sieht in 5 Jahren wie aus?
Das wüsste ich auch gerne.
Persönlich wachse ich durch.
Achtsamkeit, Verletzlichkeit und gute Beziehungen.
Jungunternehmer sollten als erstes was tun?
Sich die Frage stellen, was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte?
Schöne Frage. Das ist eine Frage, die nehme ich gerne mit auf. Darf ich die kopieren?
Sehr gerne.
Super. Darauf bin ich wirklich stolz.
Auf den Menschen, der ich geworden bin.
Das hat mich zuletzt wirklich bewegt.
Ein Gespräch mit einer Freundin, das so ehrlich und pur und authentisch war, dass uns beiden die Tränen gekommen sind.
Cool. Dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen.
Lean In von Sheryl Sandberg.
Mein größtes Vorbild ist oder war?
Ich habe kein Vorbild im klassischen Sinne, sondern lasse mich gerne von Menschen inspirieren. Wen ich sehr bewundere, ist Michelle Obama für ihre Haltung, für all das, was sie gemacht hat. Und wer es noch nicht gemacht hat, sollte auf jeden Fall das Buch Becoming Michelle lesen. Wirklich augenöffnend und sehr bewegend.
Meine nächsten Ziele sind?
Vor einer Woche hätte ich die Frage ganz anders beantwortet. Heute kann ich sagen, der Weg ist das Ziel. Ich bin gerade super neugierig, wie sich mein Weg weiterentwickelt und betrachte das gerade als großes Experiment, ohne zu wissen, was als nächstes kommt.
Erfolg ist?
Das zu tun, was ich liebe, das als sinnstiftend für mich und für andere zu erleben, das Leben für andere zum Besseren zu machen, also Menschen zu inspirieren, sie zu ermutigen, Zuversicht zu stiften und dabei noch so viel Zeit zu haben, dass ich Freunde, Familie und meine Lieblingsmenschen regelmäßig sehen kann.
Ich bedanke mich recht herzlich für diese Podcast-Folge. Da war einiges heute dabei, unter anderem einfach Nein zu sagen, 100% Aufmerksamkeit zu haben, was es hilft, Vertrauen aufzubauen. Ich freue mich auf den Vortrag. Liebe Zuhörer, wenn das, was ihr heute gehört habt, euch gefallen habt, dann bewertet es uns gut, empfiehlt es uns weiter, empfiehlt es die Frau Schulte Austum weiter, aber die wird weiterempfohlen. Sie ist auch mir empfohlen worden von einem sehr lieben Partnerdirektor und darum steht sie auch bei uns heute auf der Bühne und sie hat sich für uns entschieden. Das ist ja auch eine Ehre, weil ich habe gelernt, man darf schon auswählen. Das finde ich super cool, dass sie da bei uns sprechen. Und bei uns geht es darum, einfach Personen, Leuten, Menschen weiterzuhelfen. Ich bin davon überzeugt, wenn man einer Person pro Tag weiterhilft, dass wir einfach das Zusammenleben verändern und viel Gutes auch wieder zurückkommt. Wenn wir das alles schaffen, glaube ich, wird unsere Welt zu einem besseren Platz. Frau Schulte-Austum, die letzten Worte gehören Ihnen.
Bei all dem, was wir jetzt über Vertrauen gehört und besprochen haben, meine Bitte, bitte kein Vertrauensstress. Es geht nicht darum, alles perfekt zu machen. Es geht darum, ein Bewusstsein zu schaffen für, was kann ich eigentlich tun, um gute, stabile und erfolgreiche Beziehungen zu führen. Beruflich ebenso wie privat. Und ich hoffe, Sie haben heute auch nur einen Aspekt mitgenommen. Wenn ich noch etwas ergänzen darf. Taten sprechen lauter als Worte. Also weniger sagen und mehr handeln.
Mehr machen. Sehr cool. Danke fürs Zuhören. Es war mein innerlicher Opernball. Es war eine Freude, diesen Podcast zu halten. Alles Gute. Ciao, ciao.
Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben? Dann lade ich Sie herzlich ein, ein BNI-Team in Ihrer Nähe bei einem unverbindlichen Frühstück zu besuchen. Einfach anmelden unter bni-blog.de/unternehmerfrühstück.